Los Angeles, Sommer 1985. Dies ist nicht die glamouröse Stadt der Hollywood-Träume, sondern eine Metropole im Griff einer urtümlichen Angst. Eine Hitzewelle drückt auf die Stadt, doch die Fenster bleiben verriegelt. Der Verkauf von Schusswaffen schnellt in die Höhe, denn ein Gefühl der Paranoia hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Jeder, überall, könnte der Nächste sein. Verantwortlich dafür ist eine geisterhafte Gestalt. Ein Mörder ohne erkennbares Muster, ohne festen Opfertypus und ohne Gnade. Man nannte ihn den Valley Intruder, den Walk-in-Killer. Doch ein Name, geprägt von der Presse, sollte zur Legende werden. Der Night Stalker. Seine Taten lösten eine moralische Panik aus, die diese Ära in der Geschichte Kaliforniens definieren sollte. Der Schrecken begann jedoch nicht im heißen Sommer 81, sondern fast ein Jahr zuvor, mit einer einzelnen, brutalen Tat. Am 28. Juni 1984 entdeckt Jack Vincow in der Wohnung seiner 79-jährigen Mutter Jenny etwas, das ihn für immer zeichnen wird. Das Fliegengitter eines Fensters fehlt. Die Haustür ist unverschlossen. Im Inneren findet er seine Mutter. Wiederholt erstochen, ihre Kehle so tief durchtrennt, dass sie beinahe enthauptet wurde. Die Polizei sichert am Tatort ein entscheidendes Beweisstück. Einen einzelnen Fingerabdruck auf dem entfernten Fenstergitter. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Nichts. Eine unheimliche Stille legte sich über die Stadt. 8 Monate lang gab es keine vergleichbaren Angriffe, was den Mord an Jenny Vincow als brutalen, aber isolierten Raubmord erscheinen ließ. Diese lange Pause war mehr als nur ein chronologischer Fakt. Sie war ein entscheidendes Element des psychologischen Terrors. Ohne eine unmittelbare Serie von Taten war es für die Ermittler unmöglich, den Mord mit den späteren Verbrechen in Verbindung zu bringen. Diese Unterbrechung verschaffte dem Mörder einen unbeabsichtigten, aber signifikanten Vorteil. Sie fragmentierte die Zeitachse seiner Verbrechen und verzögerte die Erkenntnis, dass ein Serienmörder sein Unwesen trieb, erheblich. Während L.A. die Olympischen Spiele von 1984 feierte und die Showtime Lakers bejubelte, lauerte eine Dunkelheit im Verborgenen, die bald die ganze Stadt verschlingen sollte. Teil 1: Die Geburt eines Monsters. Wer war der Mann, der diese Angst verbreitete? Sein Name war Ricardo Leyva Muñoz Ramírez, geboren am 29. Februar 1960 in El Paso, Texas. Seine Kindheit war ein toxischer Cocktail aus Umständen, der ihn laut Psychiatern zu einem gemachten und nicht zu einem geborenen Psychopathen formte. Der erste Faktor war körperliches Trauma. Als Kind erlitt Ramírez mehrere schwere Kopfverletzungen. Im Alter von 2 Jahren fiel eine Kommode auf ihn. Mit 5 wurde er von einer Schaukel getroffen und bewusstlos geschlagen. Diese Verletzungen führten zur Entwicklung einer Temporallappepilepsie, die später von Experten mit seiner extremen Aggressivität und Hypersexualität in Verbindung gebracht wurde. Hinzu kam ein gewalttätiges Zuhause. Sein Vater Julian, ein Eisenbahnarbeiter, war ein gewalttätiger Alkoholiker, der seine Familie regelmäßig misshandelte. Schon früh zeigte Richard abweichendes Verhalten. Mit 10 Jahren begann er, Drogen und Alkohol zu konsumieren. Später nutzte er als Angestellter im Holiday Inn einen Generalschlüssel, um Gäste zu bestehlen, und entwickelte eine Faszination für Grausamkeit, indem er Tiere jagte und ausweidete. Doch die prägendste Figur seiner Jugend war sein älterer Cousin, Miguel Ramírez. Miguel war ein Vietnam-Veteran, der an einer posttraumatischen Belastungsstörung litt und für den jungen Richard zu einer Art Mentor des Bösen wurde. Er zeigte ihm Polaroid-Fotos von vietnamesischen Frauen, die er vergewaltigt, gefoltert und getötet hatte, und prahlte mit seinen Kriegsverbrechen. Für Richard war dies eine direkte Lektion in Sadismus, ein Modell für erlernte Gewalt. Diese Indoktrination gipfelte in einem traumatischen Ereignis.
This audio was created with podcastle.ai.
Diese Indoktrination gipfelte in einem traumatischen Ereignis. Im Alter von 13 Jahren wurde Richard Zeuge, wie Miguel seine eigene Frau Jessie im Streit erschoss. In diesem Moment wurde tödliche Gewalt in seinem Verstand normalisiert. 1982, im Alter von 22 Jahren, zog Ramirez nach Kalifornien. Dieser Umzug war nicht nur ein Ortswechsel, sondern der letzte, entscheidende Katalysator für seine Verwandlung. Während El Paso die psychologische Programmierung lieferte, das Trauma, den Missbrauch, Miguels Einfluss, bot das anonyme und transiente Kalifornien der 1980er Jahre der perfekte Gelegenheit. Er lebte als Herumtreiber, vertiefte seine Kokainsucht und finanzierte sie durch Einbrüche. Gleichzeitig wuchs sein Interesse am Satanismus, eine Ideologie, die ihm einen Rahmen gab, um seine Taten zu rechtfertigen und seine furchterregende Persona zu erschaffen. Der Akt des Einbruchs selbst, das Eindringen in einen sicheren, privaten Raum, war die direkte Vorstufe zu den mörderischen Hausinvasionen, die folgen sollten. In der Weite von Los Angeles fand seine bereits geformte, gewalttätige Ideologie das ideale Jagdrevier. Teil 2. Eskalation der Gewalt. Nach der achtmonatigen Pause kehrte der Mörder im März 1985 mit erschreckender Brutalität zurück. Am 17. März griff er Maria Hernandez an, die wie durch ein Wunder überlebte, und ermordete ihre Mitbewohnerin Dale Okazaki. Nur wenige Stunden später erschoss er Tsai Lian Yu. Diese Taten brachten ihm seinen ersten Spitznamen ein. Der Valley Intruder. 10 Tage später, am 27. März, etablierte er sein grausames Vorgehensmuster. Er drang in das Haus von Vincent und Maxine Zazara ein. Zuerst erschoss er den 64-jährigen Vincent im Schlaf, um die unmittelbare Bedrohung auszuschalten. Dann überwältigte er die 44-jährige Maxine, fesselte sie und schlug sie brutal, während er nach Wertsachen suchte. Als sie sich befreien und eine ungeladene Schrotflinte greifen konnte, tötete er sie in einem Wutanfall mit 3 Schüssen. Anschließend verstümmelte er ihren Körper und stach ihr die Augen aus. An diesem Tatort fanden die Ermittler die ersten entscheidenden Spuren, die die Verbrechen miteinander verbanden. Patronenhülsen aus derselben .22 Kaliberwaffe und einen markanten Schuhabdruck der Marke Avia im Blumenbeet. Was folgte, war ein Sommer des Blutes. Die Abstände zwischen den Taten verkürzten sich dramatisch. Die Gewalt eskalierte. Im Mai griff er das Ehepaar William und Lillian Doy an und attackierte 2 ältere Schwestern mit einem Hammer. Hier hinterließ er zum ersten Mal seine satanische Signatur. Ein auf den Oberschenkel eines Opfers und an die Wand gezeichnetes Pentagramm. Die Monate Juni und Juli waren ein einziger Rausch der Gewalt. 5 Morde, zahlreiche Vergewaltigungen, darunter die eines 8-jährigen Jungen vor den Augen seiner Mutter. Und schwere Misshandlungen. Die Polizei von Los Angeles stand unter enormem Druck. Eine Taskforce wurde gebildet. Im August verlagerte Ramirez sein Jagdgebiet nach Norden, nach San Francisco. Am 18. August drang er in das Haus von Peter und Barbara Pan ein. Er erschoss den 66-jährigen Peter und misshandelte und vergewaltigte seine Frau Barbara, bevor er auch sie erschoss. An der Wand hinterließ er mit Lippenstift ein Pentagramm und die Worte Jack the Knife sowie einen weiteren Avia-Schuhabdruck. Spätestens jetzt war klar, dass die Ermittler in beiden Städten denselben Mann jagten. Die Jagd nach dem Nightstalker wurde für die Detectives, darunter der erfahrene Frank Salerno, der bereits den Hillside Strangler gefasst hatte, und der junge Gilvan 50, Carrillo, zu einem Albtraum. Der Grund, warum Ramirez so schwer zu fassen war, lag in seiner Unberechenbarkeit. Es gab kein festes Opferprofil. Die Opfer waren zwischen 6 und 82 Jahre alt. Es gab kein geografisches Muster. Die Angriffe verteilten sich über das riesige Gebiet von Los Angeles und darüber hinaus. Er benutzte verschiedenste Waffen. Pistole. Sein Vorgehen war eine Mischung aus Organisation und Chaos. Er plante seine Einbrüche sorgfältig, doch die Gewalt am Tatort war frenetisch und exzessiv, was eine klare psychologische Profilerstellung unmöglich machte. Ramirez war sich seiner wachsenden Berühmtheit bewusst. Er verfolgte die Medienberichterstattung über seine eigenen Taten genau und passte sein Verhalten an. Als der Bürgermeister von San Francisco vertrauliche Details über die einzigartigen Avia-Schuhabdrücke an die Presse durchsickern ließ, reagierte Ramirez sofort. Er warf seine Turnschuhe und seine Waffe von der Golden Gate Bridge. Dies war nicht die Handlung eines rein impulsiven Mörders, sondern ein kalkulierter Schachzug, um Beweise zu vernichten. Es entstand eine makabre Feedbackschleife. Ramirez' Verbrechen erzeugten Medienaufmerksamkeit, die er konsumierte, was wiederum seine nächsten Schritte beeinflusste. Er führte einen Dialog mit der Polizei und der Öffentlichkeit über die Presse, formte aktiv seine eigene Legende und machte die Ermittlungen zu einem sich ständig bewegenden Ziel. Teil 3. Die Schlinge zieht sich zu. Die Schreckensherrschaft des Nightstalkers endete in der Nacht des 24. August 1985. In Mission Viejo beobachtete ein aufmerksamer Teenager ein verdächtiges Auto, einen orangefarbenen Toyota Kombi, und notierte sich das Nummernschild. Diese eine Handlung bürgerlichen Muts sollte der Wendepunkt sein. Später in dieser Nacht griff Ramirez ein weiteres Paar an, schoss auf den Mann und vergewaltigte seine Verlobte, die er zwang, ihre Liebe zu Satan zu schwören. Die Überlebende konnte eine detaillierte Beschreibung des Täters liefern. Dank des notierten Kennzeichens fand die Polizei den gestohlenen Toyota. Im Inneren entdeckte...
This audio was created with podcastle.ai.
Polizei den gestohlenen Toyota. Im Inneren entdeckten die Forensiker den entscheidenden Beweis. Einen einzelnen, klaren Fingerabdruck. Hier kam die Technologie ins Spiel, die die Ermittlungen revolutionieren sollte. Seit über einem Jahr besaß die Polizei Fingerabdrücke von den Tatorten, wie den vom Mord an Jenny Winko. Doch es gab keine effiziente Methode, die riesige Sammlung von Karteikarten zu durchsuchen. Doch nun war das brandneue, millionenschwere Automated Fingerprint Identification System, kurz AFIS, einsatzbereit. Der Abdruck wurde eingegeben und das System lieferte einen Treffer. Ricardo Leyva Muñoz Ramirez, ein 25-Jähriger aus El Paso, vorbestraft wegen kleinerer Delikte und Autodiebstahls. Das Phantom hatte endlich einen Namen und ein Gesicht. Nach einer internen Debatte entschloss sich die Polizei, sein Fahndungsfoto zu veröffentlichen. Ein riskantes Manöver, das ihm die Flucht hätte ermöglichen können. Am Morgen des 31. August 1985 betrat Ramirez, der nichts von seiner Identifizierung wusste, einen Spirituosenladen in East Los Angeles. Dort sah er sein eigenes Gesicht, das ihm von der Titelseite jeder Zeitung entgegenstarrte. Eine ältere Frau erkannte ihn und schrie: "El Matón!" Der Mörder. Panisch ergriff Ramirez die Flucht. Er versuchte, mehrere Autos zu kapern, wurde aber von einer wütenden Menge von Anwohnern umzingelt. Menschen, die monatelang in Angst gelebt hatten. Sie zerrten ihn aus einem Auto und überwältigten ihn, schlugen ihn mit einer Eisenstange nieder, bis die Polizei eintraf und ihn aus den Händen des Mobs befreite. Die Festnahme von Ramirez war mehr als nur das Ende einer Fahndung. Sie war ein Akt symbolischer Gerechtigkeit. Ein Mörder, dessen Macht darauf beruhte, verletzliche Individuen in der Abgeschiedenheit ihrer Häuser zu terrorisieren, wurde am helllichten Tag auf offener Straße von der kollektiven Stärke einer Gemeinschaft zur Strecke gebracht. Die Dynamik seiner Macht wurde vollständig umgekehrt. Der isolierte Jäger wurde zur Beute der Gemeinschaft, die er terrorisiert hatte. Es war die Geschichte einer Stadt, die zurückschlug. Fazit: Das Vermächtnis des Bösen. Der Prozess gegen Richard Ramirez, der 1989 begann, wurde zu einem Medienspektakel. Ramirez selbst inszenierte sich im Gerichtssaal als Verkörperung des Bösen. Er war reuelos, narzisstisch und theatralisch. Gekleidet in Schwarz, mit dunkler Sonnenbrille, zeigte er den Kameras ein auf seine Handfläche gezeichnetes Pentagramm und rief »Hail Satan«. Er zog eine bizarre Kultanhängerschaft an, vor allem weibliche Bewunderer, die ihn als Antihelden verehrten. Diese Faszination gipfelte 1996 in seiner Heirat mit der Journalistin Doreen Leoy im Gefängnis. Am 20. September 1989 wurde er in 43 Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter 13 Morde, 5 Mordversuche, 11 sexuelle Übergriffe und 14 Einbrüche. Er erhielt 19 Todesurteile. Der Richter bemerkte, seine Taten zeigten eine Grausamkeit, Gefühlskälte und Bösartigkeit jenseits allen menschlichen Verständnisses. Ramirez' berüchtigte Reaktion auf das Urteil war von erschreckender Gleichgültigkeit. Keine große Sache. Der Tod gehörte schon immer dazu. Wir sehen uns in Disneyland. Doch die Todesstrafe wurde an ihm nie vollstreckt. Nach fast 24 Jahren im Todestrakt von San Quentin starb Richard Ramirez am 7. Juni 2013 im Alter von 53 Jahren. Die offizielle Todesursache waren Komplikationen eines B-Zell-Lymphoms, einer Form von Blutkrebs, verschlimmert durch chronischen Drogenmissbrauch und eine Hepatitis C-Infektion.
Richard Ramirez war mehr als nur ein Serienmörder. Er war ein kulturelles Phänomen, das eine einzigartige Form des zufälligen, nihilistischen Bösen verkörperte. Er terrorisierte eine Stadt, forderte die Strafverfolgungsbehörden heraus und nutzte die Medien, um sich zu einem Monster von fast mythischen Ausmaßen zu stilisieren. Doch am Ende wurde er nicht von einem einzelnen Helden, sondern vom Mut gewöhnlicher Menschen gestoppt. Seine Schreckensherrschaft endete nicht mit einem Knall, sondern mit der Wut eines Mobs an einem heißen Sommermorgen. Und sein Leben endete nicht in der Gaskammer, sondern leise in einem Krankenhausbett. Die Angst, die er verbreitete, ist verblasst, aber die Erinnerung an diesen Sommer und an die Opfer, deren Leben er gestohlen hat, bleibt.
This audio was created with podcastle.ai.